Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Diese Woche gab es gleich drei interessante Urteile. Deswegen haben wir gedacht, mache ich gleich eine Folge draus. Und die Folge, die eigentlich heute geplant war, gibt es dann nächste Woche. Wie gesagt, drei interessante Urteile. Und danach möchte ich noch kurz was in eigener Sache sagen. Fangen wir an mit Urteil 1. Das gab es am Montag, beziehungsweise wurde am Montag veröffentlicht. Und zwar ging es darum, eine Frau läuft auf dem Nachhauseweg von der Arbeit, aber an einem unbeschrankten Bahnübergang in eine Bahn und wird dabei schwer verletzt, muss stationär behandelt werden. Haken an der Geschichte, das Ganze war deswegen passiert, weil sie an ihrem Handy gespielt hat. Jetzt ist die Frage, Wegeunfall oder nicht? Es ist ja so, dass wenn man auf dem Nachhauseweg ist, ist ein versicherter Wegeunfall, Weg von und zur Arbeit, direkter Weg und so weiter. Aber in diesem Fall hat es eben an diesem Handy gespielt und die Berufsgenossenschaft hat gesagt, nee, wir zahlen nicht. Sie hat dann am Sozialgericht dagegen geklagt und das Sozialgericht hat festgestellt, dass es jetzt hier eine sogenannte gemischte Tätigkeit vorlag, nämlich zum einen das Nachhausegehen, was ja versichert wäre, und eine unversicherte Verrichtung, nämlich dieses Telefonieren. Und ein Arbeitsunfall würde nur dann vorliegen, wenn eben das, wie es so schön heißt, allgemeine Lebensrisiko eines Wegeunfalls, also man wird am Zebrastreifen von einem Auto angefahren zum Beispiel, oder man kommt mit dem Auto auf den Nachhauseweg von der Straße ab, wird verletzt, das wäre dann ein Wegeunfall, das wäre versichert. In diesem Fall hat aber laut Sozialgericht dann eben diese unversicherte Tätigkeit, nämlich das Telefonieren, überwogen und deswegen ist es also hier kein Arbeitsunfall, kein Wegeunfall. Also, Moral von der Geschichte: nicht auf dem Arbeitsweg von nach Hause am Handy spielen, weil wenn man sich dadurch verletzt, ist man hinterher nicht versichert. Nochmal kurz, wann ist man überhaupt auf dem Nachhauseweg von und zur Arbeit versichert? Das Ganze liegt dann vor, wenn man den direkten Weg wählt. Man kann dabei auch das Verkehrsmittel frei wählen, zu Fuß, öffentliche Verkehrsmittel oder auch natürlich das Privatfahrzeug. Versichert wäre auch eine sogenannte Fahrgemeinschaft, also man überholt einen Kollegen ab, fährt mit dem zur Arbeit, oder man hätte Kinder, die man zum Beispiel in die Schule oder in den Kindergarten fährt und dann zur Arbeit, auch das wäre versichert. Was viele nicht wissen, man kann die korrekten Wege, die ich gerade genannt habe, auch bis zu 2 Stunden unterbrechen. Also man kann auf dem Nachhauseweg vom richtigen Weg abweichen, bis zu 2 Stunden einkaufen gehen. Wenn man dann sich wieder auf dem richtigen Weg befindet, danach ist man wieder versichert. Während des Einkaufens natürlich nicht, weil das ist ja nicht der direkte Weg. Aber wie gesagt, danach bis zu 2 Stunden ist man wieder versichert. Und das Ganze beginnt zu Hause ab öffentlichem Grund. Das heißt, wenn noch was im Grundstück passiert, Treppe herunterfällt zum Beispiel, dann ist man nicht versichert, erst wenn man im öffentlichen Bereich ist. Auch da gab es vor einiger Zeit ein lustiges Urteil, und zwar kennt der eine oder andere sicher, bei Mietshäusern gibt es so Türschließer, wo dann die Tür eben langsam zugeht, und da wurde jemand, der auf der Türschwelle stand, von diesem Türschließer von der Tür auf die Straße geschleudert und hat sich dabei verletzt. Und auch hier musste das Sozialgericht entscheiden, und es hat ihn in dem Fall entschieden, er ist ja in den öffentlichen Bereich hineingefallen, dadurch war es dann ein versicherter Wegeunfall. Die Berufsgenossenschaft wollte zuerst nicht zahlen, weil er eben ja noch auf dieser Schwelle der Tür stand. Im zweiten Urteil ging es um einen Prozess gegen 2 Täter, die einen Geldtransporter um 2,4 Millionen Euro Bargeld erleichtert hatten. In den Überschriften in der Zeitung steht Haftstrafen im Prozess um Geldtransporter-Raub. So, hier geht schon mal los, dass man entweder hier das Ganze aufbauschen möchte oder eben nicht weiß, was jetzt hier so die Unterschiede sind. Weil beim Raub bräuchte es natürlich Gewalt oder Androhung von Gewalt. Hier war es aber so, dass einer der Fahrer seinen Kollegen rausgeschickt hat. Also der zweite Kollege war nicht da. Und während der zweite Kollege nicht da war, kam dann ein Komplize von dem Fahrer. Und die haben dann zusammen das Geld aus dem Geld- und Wertransportfahrzeug ausgeräumt. Vom Fahrer her wäre es dann theoretisch nur eine Unterschlagung. Aber nachdem ja der andere Komplize ja nicht Fahrer war, war es also dann für den eine Art Wegnahme. Deswegen wurden also die zwei Täter ja auch wegen gemeinschaftlichen Diebstahl mit Waffen angeklagt. Ja, und die Staatsanwaltschaft hatte hier 6 bzw. 5 Jahre 9 Monate Haftstrafe beantragt. Die Verteidigung hatte lustigerweise sogar Bewährungsstrafen gefordert. Also da weiß ich auch nicht, wie man auf die Idee kommen könnte. Ja, und das Gericht hat dann ausgesprochen 3 Jahre und 3 Monate Haft. Und das Ganze wurde dann zwar nicht zur Bewährung ausgesetzt, aber die Täter bleiben zunächst auf freiem Fuß, weil laut Gericht keine Fluchtgefahr besteht. Ja, es war nämlich so, dass die Täter bis auf einen Betrag von ca. 90.000 Euro alles zurückgegeben haben. Das war nämlich noch da, das Geld. Zunächst war eben nicht offensichtlich, dass der Fahrer und eben sein Komplize da hinter der Tat steckten. Und die wurden dann erstmal observiert und erst als sie dann eben was gekauft haben, da wurden sie dann geschnappt. Das Gericht sah ja auch die Rolle des zweiten Fahrers, also der da rausgeschickt wurde, als sehr dubios an. Auch da war nicht klar, ob er in irgendeiner Form beteiligt wäre, weil er sehr fahrlässig hier gehandelt hatte, sich da in Anführungszeichen wegschicken zu lassen. Und was auch noch dazu kam, das Gericht hat auch festgestellt, dass das Unternehmen, also das Sicherheitsunternehmen hier fahrlässig gehandelt hätte, weil es eben schon gegen diesen Täter Verdachtsmomente gab und er eben vorher schon mal eine Straftat begangen hatte. Das ist natürlich auch schon komisch, wieso fährt er dann Geld- und Werttransport, wenn da eh schon bekannt ist, dass der vielleicht nicht so ganz lupenrein ist. Andererseits das dann zugunsten des Täters zu werten, also sprich hier gegebenenfalls eine geringere Strafe zu geben, bloß weil man es ihm eben etwas einfacher gemacht hat, auch das halte ich für bedenklich. Wie gesagt, dadurch, dass der Schaden eben nur in Anführungszeichen um die 90.000 Euro ist, deswegen kam dann wohl das Gericht zu dieser in Anführungszeichen relativ milden Strafe. Das dritte Urteil, das in dieser Woche bekannt gegeben wurde, könnte für Objekt- und Werkschutzmitarbeiter das Wichtigste sein, auch wenn in diesem Urteil Sicherheitsmitarbeiter oder Sicherheitsfirmen nicht konkret beteiligt waren. Und zwar ging es darum, dass die Gewerkschaft Verdi auf einem firmeneigenen Parkplatz der Firma Amazon zum Streik aufgerufen hat und Flugblätter etc. verteilt hat. Und bisher war es eine ganz klare Rechtsprechung auch vom Bundesarbeitsgericht. Privatgelände bzw. Firmengelände ist für Streik oder sonstige Maßnahmen der Gewerkschaft tabu. Also da gab es gar keine Diskussion, war völlig klar, das musste alles vor dem Betriebsgelände stattfinden. Ja, in diesem Fall hat das Bundesarbeitsgericht jetzt anders entschieden. Und zwar ging es zum einen darum, man muss ja unterscheiden, diese Grundrechte, zum einen Eigentum und Unverletzlichkeit der Wohnung und zum anderen eben das Streikrecht, das ja gewährleistet ist, auch im Grundgesetz 9 Absatz 3, Artikel 9 Absatz 3 im Grundgesetz. Ja, und das Gericht hat jetzt entschieden, es wäre in diesem Fall nur zu einer kurzzeitigen situativen Beeinträchtigung auf Arbeitgeberseite gekommen. Und außerdem hätten die konkreten örtlichen Gegebenheiten in diesem Fall eine andere Mobilisierungsmöglichkeit durch die Gewerkschaften nicht zugelassen. Das heißt für mich, damit ist dem Ganzen jetzt Tür und Tor geöffnet, jetzt völlig unabhängig davon, ob jetzt diese Maßnahmen von Verdi oder die Forderungen berechtigt sind oder nicht. Da kann man jetzt stundenlang drüber diskutieren. Es geht nur darum, wie sie durchgesetzt werden könnten. Und auch wenn es angeblich hier laut diesem Senat des Bundesarbeitsgerichts so sei, dass das hier ein Einzelfall ist, wo ist jetzt hier in Zukunft die Grenze? Wann liegt eine kurzzeitige situative Beeinträchtigung des Arbeitgebers vor? Und wann sind die konkreten örtlichen Gegebenheiten so, dass man der Gewerkschaft die Möglichkeit geben muss, eben doch auf dem Privatgelände hier diese Maßnahmen einzuleiten? Im vorgegebenen Fall war es so, dass dieses Amazon-Gelände außerhalb liegt, in einem Gewerbegebiet und eben vor diesem eigentlichen Produktions- bzw. Logistikbetrieb von Amazon eben ein großer Parkplatz, der auch zu Amazon gehört. Und die Leute kommen alle mit dem Auto, die Mitarbeiter, und sind dann gleich von diesem Parkplatz ins Arbeitsbereich reingelaufen. Und wenn jetzt eben die Gewerkschaft vor diesem Gelände gestanden hätte, dann hätten die Mitarbeiter nicht erreichen können. Aus meiner Sicht ist das kein Einzelfall. Das gibt es in vielen Unternehmen, dass eben das genau so ist diese örtlichen Gegebenheiten. Und damit ist eben, wie gesagt, jetzt in Zukunft dem Ganzen hier Tür und Tor geöffnet. Ich werde auch in der nächsten Ausgabe von sicher.info dazu einen Kommentar abgeben, wie ich das Ganze sehe. Also wie gesagt, ich halte das Ganze deswegen für bedenklich, jetzt unabhängig Streikrecht oder streike ich nicht, sondern für den Werkschutz, für die Sicherheitsmitarbeiter. Weil Werkschutz oder Sicherheitsmitarbeiter müssen jetzt im Einzelfall entscheiden, dulde ich die Maßnahme, die jetzt die Gewerkschaft auf dem Betriebsgelände macht, oder dulde ich sie nicht. Das heißt, ich müsste jetzt hier jedes Mal selber entscheiden als Sicherheitsmitarbeiter beziehungsweise als Leitung des Sicherheitsbereichs, ob eben diese Maßnahme noch okay ist oder nicht, oder ob ich dann Angst haben muss, dass es hinterher vor Gericht hier Probleme gibt. Also wie gesagt, deswegen aus meiner Sicht die weitreichendste Entscheidung diese Woche, was sich daraus ergeben wird, werden wir sehen. Ja, zum Schluss, wie angekündigt, noch kurz zwei, drei Worte in eigener Sache. Und zwar habe ich über zwei, drei Ecken jetzt mitbekommen, dass ich Leute über Inhalte von Büchern oder Unterlagen von mir beschwert haben, nach dem Motto, die wären entweder falsch bzw. veraltet. Wäre ganz toll, falls jemand von diesen Herrschaften zuhört, in Zukunft dann noch bitte mich zu kontaktieren und nicht mit anderen Leuten das auszutauschen und so Halbwahrheiten hier zu verbreiten. Zum einen ging es zum Beispiel darin, dass in der Gesetzessammlung für die Meister für Schutz und Sicherheit immer noch das alte Bundesdatenschutzgesetz abgedruckt wäre. Ja, da gibt es einen guten Grund, weil in der jetzt im November gelaufenen Meisterprüfung eben noch dieses alte Bundesdatenschutzgesetz gegolten hat, weil eben immer der Gesetzesstand vom Anfang des Jahres relevant ist. Deswegen war das also nicht, dass wir das übersehen hätten oder dass wir hier keine neuen Bücher hätten mehr drucken wollen, sondern dass es eben einfach für die konkrete Prüfung noch relevant war. Und selbstverständlich gibt es jetzt ein neues Gesetz für 19, dann für die nächste Prüfung, wo dann eben diese neuen rechtlichen Regelungen schon drin sind. Auch wenn das Bundesdatenschutzgesetz oder jetzt die Datenschutzgrundverordnung natürlich nicht das ganz große Rolle hier in der Prüfung spielen wird. Dasselbe war bei den Unterlagen, da wurde es auch bemängelt, dass angeblich etwas falsch wäre. Auch hier wäre es schön gewesen, wenn man sich an mich gewendet hätte und eben nicht hier solche Halbwahrheiten verbreitet, weil die Unterlagen sind in diesem Punkt jedenfalls definitiv korrekt. Und da werde ich auch demnächst eine extra Podcast-Folge dazu machen. Da ging es ums Notwehrrecht gegen Kinder. Ja, das war's für heute. Ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche. Alles Gute und bis dann. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann. Und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.